Wir knüpfen jetzt da an, wo Imke letzte Woche aufgehört hat. Mit Imke haben Sie ja schon ziemlich viel zum Ring der ganzen gaußschen Zahlen gemacht. Das alles soll gipfeln in den beiden letzten großen Sätzen dieses Abschnitts. Der eine charakterisiert die irreduziblen Elemente von ZI, der andere ist der berühmte Zwei-Quadrate-Satz von Fermat. Eine unserer schönen Fragen, die wir ganz zu Anfang gestellt haben, wie kann man eigentlich herausfinden, ob eine natürliche Zahl sich als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben lässt? Einfache Frage, kann man jedem in der Straße mal erzählen. Aber wie wir gleich sehen werden, ist die Lösung abhängig von dem Wissen, was wir jetzt schon über ZI gesammelt haben. Ich freue mich. Primzahl ist das Element irreduzibel. Das heißt, hier haben wir eine Zerlegung.
Bewegungen irreduzibel und diese irreduziblen finden wir, indem wir uns die Zahl 5 angucken. Das ist das, was mit Teil C gemeint ist. Man guckt sich diese Primzahlen an, zerlegt die so und findet auf diese Art und Weise irreduzible Teile. Und ja, das sind sogar vernünftige Sätze geworden. Gut. Wird natürlich alles geübt. Jetzt gucken wir erstmal, warum es überhaupt stimmt. Zu diesem Satz gehören ja zwei Sachen. Denn ich behaupte da zwei Sachen. Ich behaupte, dass alle Sachen, die da stehen, irreduzibel sind in ZI. Und ich behaupte auch, dass es nicht noch andere irreduzible Elemente in ZI gibt. Okay, gucken wir uns erstmal ABC an und zeigen, dass das Zeug da wirklich irreduzibel ist. Die in A bis C aufgeführten Elemente sind wirklich irreduzibel. Wie kann man das sehen? Naja, 1 plus i hat als Norm Realteil zum Quadrat, also 1 Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat, nochmal 1 Quadrat. Das ist 2, 2 ist eine Primzahl, also ist das ein irreduzibles Element. Da benutzen wir Lemma 4, 2. Also sind 1 plus i und die dazu assoziierten Elemente irreduzibel in Set i. Assoziierten ist immer dasselbe, das schreibe ich nicht jedes Mal hin. Es reicht, wenn wir uns einen Vertreter bei B und C angucken und sehen, dass der irreduzibel ist. Wie machen wir das in Teil B? Und in Teil C? Na, da gab es Lemmata vorher, die sich darum gekümmert haben. Das waren die Lemmata 4, 3 und 4, 4. Ich schreibe mal Lemmata 4, 3 und 4, 4 erledigen und dieses Erledigen ist nicht brutal gemeint. Die erledigen B und C. Da steht also wirklich irreduzible Elemente. Und jetzt gucken wir, warum es nicht noch andere gibt. Sei jetzt Alpha aus I beliebig und irreduzibel. Beliebig, aber irreduzibel im Sinne von innerhalb der irreduziblen Elemente ist es beliebig. Und dann wollen wir zeigen, dass Alpha sich einordnen lässt in einem dieser Fälle ABC. Was ich ja benutze, ist
vielleicht ist es auch wieder 4,2, ich muss nachgucken. Das sieht nach 4,1 aus. 4,1 Teil B.
Bei natürlichen Zahlen, die mindestens 2 sind, finden wir immer eine Primzahl, die diese natürliche Zahl teilt. Es gibt jetzt also eine Primzahl, nennen wir sie P. Eine ganz handelsübliche Primzahl, N. Die die Norm von Alpha in Z teilt. Mit denen könnten Sie jetzt weitermachen. Hauptsache erstmal, es gibt sowas. Das ist unsere Primzahl D. Darf ich jetzt wieder hier tauschen? Das ist die Primzahl P. Die wollen wir in Zusammenhang bringen zu den Fällen, die da stehen. Was wissen wir denn alles so? Na, wir wissen, dass P eine Primzahl ist. P ist also nicht 0, nicht 1 und natürlich auch nicht sowas wie minus 1 oder so. Aber die Zahl lebt im Ring ZI, denn alle ganzen Zahlen leben im Ring ZI. Jetzt ist P, wenn wir P als ganze gaußsche Zahl auffassen, nicht 0 und auch keine Einheit. Der Ring der ganzen gaußschen Zahlen ist aber faktoriell. Alles, was dann nicht 0 ist und auch keine Einheit, wird von irgendeinem irreduziblen Element geteilt. Einfach weil wir ja diese Zerlegung nicht schreiben können. Aha, wir finden jetzt also für P, wenn wir P wieder im Ring ZI betrachten, ein irreduzibles Element Beta aus ZI, welches P in ZI teilt. Achso, woher wissen wir, dass ZI faktoriell ist? ZI ist euklidisch. Das war eines unserer Beispiele für euklidische Ringe. Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring. Jeder Hauptidealring ist faktoriell. Deswegen ist ZI faktoriell. Nehmen wir uns ein irreduzibles Element Beta aus ZI her, welches P in ZI teilt. Was ich hier hingeschrieben habe, P ist nicht 0 oder 1. Das ist sozusagen jetzt die Kurzform für P ist nicht 0 und auch keine Einheit in ZI. Denn es ist eine natürliche Zahl, es ist nicht 0 oder 1. Es kann natürlich nicht minus 1 i oder minus i sein. Das heißt, es ist nicht 0 und auch keine Einheit. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles, was ich brauche. Wir haben Alpha, wir haben P, wir haben dieses Beta. Beta ist irreduzibel. Oh, Moment. Was ist denn die Norm von Alpha? Die Norm von Alpha kann man zum Beispiel schreiben als Alpha mal Alpha Stern, wobei Alpha Stern das komplex konjugierte ist. Alpha Stern ist auch irreduzibel. Das gab es auch in einem Lemma am Anfang. Was noch? Hier steht jetzt ein Produkt, Alpha mal Alpha Stern, und davon kennen wir ganz viele Teile. Wir kennen zum Beispiel P. P teilt die Norm von Alpha. Beta teilt P, teilt deswegen auch alles, was von P geteilt wird. Das heißt, Beta teilt jetzt auf einmal dieses Produkt. Und in faktoriellen Ringen, da sind die Begriffe prim und irreduzibel gleichwertig. Das heißt, das Element Beta, was wir als irreduzibel gewählt haben, ist auch prim. Wenn es also ein Produkt teilt, dann teilt es einen der Faktoren. Wir haben jetzt insgesamt herausgefunden, dass Beta ein Teil von Alpha oder von Alpha Stern sein muss. Und das schreibe ich jetzt irgendwie sinnvoll hin. Beta ist ein Teil von der Norm von Alpha. Also liefert uns Lemma 3.13. Das war dieses Lemma, wo drin steht, dass prim und irreduzibel dasselbe ist, jedenfalls in bestimmten Ringen, nicht in allen, aber mindestens ab faktoriellen Ringen. Mit Lemma 13. Teiler von Alpha oder von Alpha Stern ist. komplex konjugierte von irreduzible Irreduzible sind. Beta teilt jetzt Alpha oder Alpha Stern. Das heißt, ein irreduzibles Element teilt ein irreduzibles Element. Wie geht das? Na, die einzigen interessanten oder überhaupt die einzigen Teiler von irreduziblen Elementen sind Einheiten und zu dem irreduziblen Element assoziierte Elemente. Beta ist sicherlich keine Einheit, denn Beta ist irreduzibel. Die einzige Möglichkeit, wie Beta ein irreduzibles Element teilen kann, ist, dass Beta selbst schon assoziiert zu diesem irreduziblen Element ist. Da Beta keine Einheit ist, muss jetzt Beta zu Alpha oder zu Alpha-Sternen assoziiert sein. Manchmal sind ein Element und sein komplex konjugiertes auch assoziiert in ZI, aber nicht immer, muss man aufpassen. Primzahl G die verschiedenen Fälle an, die da auftreten können. Was ist denn los bei Primzahlen? Die meisten sind ungerade. Es gibt eine Ausnahme, das ist die 2. Die 2 gucken wir uns auf jeden Fall separat an. Dann kommen die ungeraden Primzahlen. Und bei ungeraden Primzahlen ist es so, dass die entweder beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen oder den Rest 3. So kommen dann diese Fälle in A, B und C zustande. Also gucken wir doch mal. Erster Fall. P gleich 2. Beta ist ein irreduzibler Teiler von P, in diesem Fall von 2. Aber wir wissen, was für irreduzible Teiler 2 hat. Wir wissen ja schon, wie eine Zerlegung von 2 aussieht. 2 kann man schreiben als 1 plus I mal 1 minus I. Und das sind bis auf Assoziierte die einzigen irreduziblen Elemente, die man da findet. Das heißt, Beta muss jetzt dazu assoziiert sein. Der Fall A. Diese ganzen Geschichten, man kann hier natürlich noch mit Vorzeichen und so was tun, aber all diese Faktoren, die man da finden kann, sind alle zueinander assoziiert. Das liegt daran, dass 1 plus i und 1 minus i nicht nur komplex konjugiert, sondern sogar auch assoziiert sind. Das ist einer dieser Sonderfälle, wo beides stimmt, im Allgemeinsten. Deswegen muss ich da jetzt auch nicht mehr hinschreiben, in A sind ja alle Assoziierten schon mit abgedeckt. Dann kommt der zweite Fall. Wenn p nicht 2 ist, dann ist p ungerade. Und wir betrachten zuerst den Fall, dass p minus 3 durch 4 teilbar ist. Aber Moment, da wissen wir doch schon was. Da wissen wir doch, dass p selber in ZG irreduzibel ist. Das heißt, die einzigen Teiler davon müssen dann dazu assoziiert sein oder Einheiten. Und Beta ist keine Einheit, das heißt, Beta muss zu p assoziiert sein in ZG. Und das ist der Fall b. Und das Lemma, was ich da zitiere, ist 4 von 3. Aufs Lemma 4 von 3 folgt dann, dass Beta zu P assoziiert ist. In CI sowie in P. Thank you. 4 können wir dann P schreiben als Beta mal Beta Stern. Beta war ja unser irreduzibler Teiler. Mit Lemma 4,4. Ist dann T einfach Beta mal Beta Stern. Alpha ist jetzt assoziiert zu Beta oder zu Beta Stern, also zu einem irreduziblen Teiler von P, genau diesem C steht. Hier ging es nur noch darum, klar zu kriegen, was man im Beweis alles tun muss. Die Elemente, die aufgelistet da stehen, das sollen ja genau die Irreduziblen werden, wirklich so eine vollständige Liste. Das heißt, man muss einmal klären, dass die alle Irreduzible sind. Und da muss man gucken, dass es nicht noch irgendwas anderes gibt. Das haben wir jetzt getan. Fragen? Beschwerden? Wünsche? Ergänzung? Okay, da passt noch was drunter. Ich kann den. Passt noch was drunter. Der nächste Satz ist nämlich irgendwie länglich. Wegen der ganzen Notation. Eigentlich ist der Satz total einfach, aber man muss so viel hinschreiben. Keine Notation. Nee, da wische ich wieder. Was haben wir also jetzt schon erledigt? Wir haben herausgefunden, dass einige Primzahlen in dem größeren Ring ZI prim bleiben und andere nicht. Das war eine unserer Fragen. Wir haben auch schon Ringe gesehen, die sich sehr komisch verhalten. Wir haben also gesehen, dass man manche der Eigenschaften von Z nicht einfach auf andere Ringe verallgemeinern kann. Und eine weitere konkrete Frage, die wir hatten, war die mit den zwei Quadraten. Ich erschlage sie gleich mit Notation. Und damit es nicht so schlimm ist, sage ich vorher einmal, was der Satz sagt, in Worten, die wir alle verstehen. Dann werden Sie aber auch merken, warum man so viel Notation braucht, um das hinzuschreiben. Wir haben eine natürliche Zahl, nennen wir sie K, und wir wollen entscheiden, ob man die als Summe von zwei Quadraten schreiben kann. Die Zahl K hat eine Primfaktorzerlegung. Und was kommt da vor? Möglicherweise kommen Potenzen von 2 vor und dann kommen ungerade Primzahlen vor, eventuell. Und die ungeraden Primzahlen teilen wir wieder auf, so wie gerade, in die, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen und die Rest 1 lassen. Der Witz ist jetzt, dass bei der Frage, ob man K als Summe von 2 Quadraten schreiben kann, die meisten Primfaktoren keine Rolle spielen. Die einzigen, die eine Rolle spielen, sind die Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen. Bei denen ist wichtig, wie oft die in K vorkommen. Wenn die Potenz, mit der die vorkommt, gerade ist, und zwar für jede einzelne davon, dann kann man K als Summe von 2 Quadraten schreiben und wenn nicht, dann nicht. Das ist also ein ganz einfaches Kriterium. Sie schreiben die Primfaktorzerlegung hin, Sie gucken nach bei den Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen und dann wissen Sie Bescheid. Jetzt kommt die Notationsschleife. Ganz viele Buchstaben, K ist unsere Zahl, für die wir uns interessieren. Und jetzt brauchen wir ganz viele Exponenten und andere Elemente. J wird gleich der Exponent bei 2, n und m sind zum Indizieren, e1 bis en sind die Exponenten bei p1 bis pn, l1 bis lm sind die Exponenten bei q1 bis qm und all diese Exponenten dürfen immer auch 0 sein, nämlich dann, wenn diese Primzahl einfach nicht vorkommt. Und die Primzahlen, die vorkommen, die wollen wir mit p1 bis pn bzw. q1 bis qm bezeichnen, paarweise verschieden. Und jetzt kommt's. Wir sortieren die. Die p's sollen dann teilen durch 4 Rest 3 lassen und die q's sollen dann teilen durch 4 Rest 1 lassen. Und das male ich jetzt mal so bildmäßig hin. Rest 3 bei Teilen durch 4. Und die hier haben Rest 1 bei Teilen durch 4. Das wäre sonst halt so ein riesig langer, ausformulierter Satz geworden, aber so ist vielleicht lustiger. Seien dazu also diese ganzen Leute so. Und jetzt schreiben wir hin, wie K dann aussieht. K soll sein 2 hoch J mal P1 hoch E1 und so weiter bis WN hoch WN. Jetzt kommen die Qs. Q1 hoch L1 und so weiter bis hin zu QM hoch LM. Ich hoffe, dass man alle Buchstaben gut erkennen kann. Wenn nicht, ist jetzt der Moment, sich zu beschweren. Das sind Es und Ls und Ns und Ms und Js und Ks und... Okay, gibt es irgendeinen Buchstaben, den wir nicht benutzt haben? So, das ist K. Und jetzt schreiben wir hin, wann genau man K als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Oh, mir fehlt eine 4. Denkt, ach, das ist so eine schöne, einfache Frage über natürliche Zahlen. Warum in aller Welt sollte man da was anderes brauchen als die natürlichen oder vielleicht die ganzen Zahlen? Ja, sehen wir gleich. Frage? Ach so, na, normalerweise, ich sag mal, wie der Satz geklungen hätte, wenn ich alles hingeschrieben hätte. Ich fand es jetzt so schöner, das da einfach anzuschreiben. Der Satz wäre gewesen. Seien dazu J, N, M, E1 bis EN, L1 bis LM aus N0, weiterhin P1 bis PN, Q1 bis QM aus N, paarweise verschiedene Primzahlen und zwar derart, dass P1 bis PN Rest 3 beim Teilen durch 4 haben und Q1 bis QM Rest 1 beim Teilen durch 4 haben. Weiterhin sei K gleich 2 hoch der Flora, dann gilt. So wäre es gewesen und das wäre aber so lang geworden, dass ich dachte, so ist es vielleicht klarer, wenn ich einfach direkt dran schreibe, wie ich die Primzahlen sortiere. Okay, ist das in Ordnung? Ja, wie weiß ich das jetzt? Dafür brauchen wir eine winzige Hilfsbehauptung, die einen Zusammenhang herstellt zwischen Summen von Quadraten und der Normfunktion, die wir in den ganzen Gaußschen Zahlen haben. Hilfsbehauptung Stern. Falls A und B natürliche Zahlen sind, die sich als Summe von zwei Quadraten schreiben lassen, dann kann man auch das Produkt A mal B als Summe von zwei Quadraten schreiben. Das heißt, die Fähigkeit oder die Fähigkeit einer natürlichen Zahl, sich schreiben zu lassen als Summe von zwei Quadraten, verträgt sich mit der Multiplikation. Steht in der Zerlegung von K. 2, wenn die 2 überhaupt vorkommt, das wissen wir ja nicht, K könnte ungerade sein. Dann nehmen wir an, die 2 kommt mit irgendeiner Potenz vor. Dann gucken wir uns mal die 2 an. 2 kann ich als Summe von 2 Quadratzahlen schreiben. Und zwar einfach als 1 plus 1. 2 mal 2 lässt sich dann auch als Summe von Quadraten schreiben, mittels Behauptung Stern. 2 mal 2 mal 2 lässt sich dann auch als Summe von 2 Quadraten schreiben, wieder mit Hilfsbehauptung Stern. Das heißt, 2 hoch j, was auch immer das genau ist, lässt sich als Summe von 2 Quadraten schreiben. Da 2 gleich 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist, richtig plakativ, sagt uns Stern, dass 2 hoch j
Karten schreiben lässt. Teil des Beweises, bei der anderen Richtung wird es noch viel offensichtlicher. Ich habe Summe ohne, wo habe ich, oh, Summe. Summe, 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 Gähnchen, komm herum. Okay. für die zweite Richtung. Hier setzen wir voraus, dass man k als Summe von zwei Quadraten schreiben kann. Und dann versuchen wir, was für die E's rauszufinden. Seien also x und y aus 0, so dass man k schreiben kann als x Quadrat plus y Quadrat. Wir wollen zeigen, dass die E's gerade Zahlen sind. Wie machen wir das? Na, zuerst überlegen wir uns, dass man diese Zerlegung als Summe umschreiben kann in ein Produkt in den ganzen gaußschen Zahlen. Wir können jetzt schreiben k gleich x plus y mal x minus y. Das ist der übliche Trick bei Summen von zwei Quadraten, dass man das so machen kann. Und das sind jetzt zwei wunderschöne ganze gaußschen Zahlen. Wollen, bezieht sich auf die P's und auf die E's. Und wir machen das sozusagen für alle in einem Abwasch. Das heißt, wir nehmen uns ein I aus der Menge 1 bis n, schnappen uns das PI, was dazu gehört, und das EI und dann vereinfachen wir die Notation. Also, I aus 1 bis n und dann machen wir uns das Leben ein bisschen leichter und setzen P als PI und E als EI. Wenn wir jetzt zeigen, dass E eine gerade Zahl ist, dann sind wir fertig, denn dann haben wir ja für jedes I gezeigt, dass E gerade ist. Wir wissen nicht, welche von unseren Zahlen das P ist, wir haben ja hier irgend so ein I rausgegriffen, aber wir wissen, wenn wir uns auf die nicht mehr dranstehende Primfaktorzerlegung kurz konzentrieren, dann wissen wir, dass wir den Rest, also wenn man P sozusagen einmal rausteilt, beziehungsweise wenn man P hoch E rausteilt aus K, dann wissen wir, dass da so ein Rest bleibt, so ein Kofaktor. Das liegt daran, dass P hoch E wirklich vorkommt in der Primfaktorzerlegung. Und diesen Kofaktor, den nenne ich jetzt einfach R, und wir überlegen uns, dass diese beiden Sachen dann nicht nur in Z-Teiler fremd sind, das ist klar, wegen der Zerlegung, sondern auch in ZI. Das wird jetzt gleich der Witz sein. Gibt es eine Frage?
Das I hier setzt nicht das I aus dem ZI.
Ach so, nö, ich nenne es mal J. Nee, ja, das ist blöd, J gibt es schon. Okay. Es gibt noch mehr Buchstaben. F. Sei F da draus und dann E gleich EF, E gleich EF. Danke. Genau, anderes I. Ja, und irgendwie würde man nicht auf die Idee kommen, die imaginäre Einheit umzunehmen. Was für die P teilbar ist. Müssen wir uns erstmal klar machen, warum das nicht geht.
Jetzt kommt Lemma 4.1a. Das sagt ja, dass Multiplikation im Ring sich mit der Norm verträgt. Das heißt, wenn P ein Teil davon ist, dann ist die Norm von P ein Teil der Norm von R. Einheit wäre sogar okay gewesen. Hauptsache nicht schlimm. Einheit kann auch nicht zerlegen. Wir können jetzt hier eine Zerlegung. Erregungen schreiben für x plus y. Dann kriegen wir durch komplexe Konjugation eine Zerlegung von x minus y. Das haben wir uns am Anfang dieses Abschnitts überlegt, in Lemma 4.1. Und dann schreibt man diese beiden Zerlegungen einfach hin, multipliziert sie und bekommt eine Zerlegung von k. Soweit erstmal einverstanden? Wir können eine Zerlegung von k basteln, indem wir eine hier machen, eine hier und dann multiplizieren. Was wissen wir denn noch? Wir wissen, dass die Vielfachheit von p in diesem ganzen Zeug sich schreiben lässt als Vielfachheit hier drin plus Vielfachheit hier drin. Das war unser Rechenlemma über die Vielfachheit. Das heißt, wir haben jetzt e ist die Vielfachheit von p in k. Das lässt sich schreiben als die Vielfachheit von p in x plus y plus Vielfachheit von p in x minus y. Und jetzt müssen wir die Überlegung von gerade zu Ende bringen. Die Zerlegung und Irreduzible, die wir hier finden, können wir gewinnen aus einer von hier vorne, indem wir einfach alles komplex konjugieren. Alle beteiligten Elemente. Wie oft kommt denn das P dann vor? Na, P kommt hier genauso oft vor wie da, weil nämlich beim komplex konjugieren das P sich nicht ändert. P ist ja eine ganze Zahl. Das heißt, in Wirklichkeit sind die Vielfachheiten von p hier drin und hier drin gleich. Und zwar ist der Grund dafür, dass p dasselbe ist wie p Stern. Und jetzt haben wir alles erledigt. Jetzt steht hier e ist zweimal eine natürliche Zahl oder 0, auf jeden Fall gerade. Das heißt, wir haben das gezeigt, was wir zeigen wollten, e ist eine gerade Zahl. Fertig mit dem Beweis. Und wir haben nicht nur einfach irgendwie mit ganzen gaußschen Zahlen gerechnet, wir haben Eigenschaften des Rings benutzt. Wir haben benutzt, dass der faktoriell ist, mehrmals, und wir haben sogar an einigen Stellen mit dieser Normfunktion argumentiert. Bevor ich jetzt wische, gibt es irgendwelche Fragen dazu? Gut, dann werde ich mal den Beamer starten, während ich die Tafel wische, denn wir wollen jetzt in ein neues Unterkapitel, also einen neuen Abschnitt, starten in Römisch 2. Mal gucken, ob der Beamer sich rührt. Manchmal bin ich nicht elektrisch genug. Passiert das was? Kann man das sehen? Nee, ist immer noch... Doch, ha! Hey! Sehr gut. Und der ist schon an. Dann müsste da eigentlich gleich was erscheinen. Es erscheint schon. Oh, Moment. Das ist das aus dem Stuttgart... Nein, was ist passiert? Das ist das aus dem Stud-IP, was da schon drin steht. Und jetzt muss ich einfach nur gucken. Ja. Moment, wir müssen ja erstmal wissen, was ein Quotientenkörper überhaupt ist, bevor wir uns das genauer anschauen. Das mache ich an der Tafel. Ja, gibt es noch eine Frage? P Stern kommt daher, dass x minus yi dasselbe ist wie x plus yi Stern, also einfach das komplex konjugierte. Das heißt, eine Zerlegung und Irreduzible hier und hier unterscheiden sich nur dadurch, dass man die einzelnen beteiligten Irreduziblen alle komplex konjugiert hat. Und das P, das kam ja halt irgendwie vor. Und beim komplex konjugieren kommt es dann hier immer noch vor und hat sich nicht verändert, weil P halt beim komplex konjugieren P selber bleibt. Das ist der Punkt. Also was ich in Wirklichkeit benutzt habe, ist, dass x minus yi dasselbe ist wie x plus yi Stern. Das heißt, diese Vielfachheiten, wenn ich hier an beiden Stellen Stern dran schreibe, sind gleich. Aber das Stern wird hier zu x minus yi und das p ändert sich beim Stern gar nicht. Ist das besser? Ist das hilfreich? Ja? Gibt es noch mehr Fragen? Dann nenne ich jetzt noch eine Wischung, wir sprechen über Quotientenkörper. Die Idee bei Quotientenkörpern ist, so ganzen Zahlen zu den rationalen Zahlen geht. Was passiert da? Na, man hat die ganzen Zahlen, man kann darin wunderschön rechnen und irgendwann merkt man, dass man gewisse Gleichungen nicht lösen kann oder dass man gewisse Rechenprobleme nicht lösen kann. Und zwar deshalb, weil manche ganzen Zahlen nicht multiplikativ invertierbar sind. Tatsächlich sind ja die meisten nicht multiplikativ invertierbar, jedenfalls nicht im Set. Das heißt, man verlässt dann, wenn man weiterrechnen will, auf einmal den Ring der ganzen Zahlen und die Frage ist, was ist das Nächste, was man kriegt? Was ist das nächste interessante, angenehme algebraische Objekt, das man da bekommt? Und wenn man darüber nachdenkt, dass man Elemente multiplikativ invertieren möchte, dann ist es naheliegend, nach einem Körper zu suchen. Denn in Körpern kann man das ja bei allem, was nicht null ist, machen. Die Frage ist also, wie erweitere ich die ganzen Zahlen zu einem Körper? Und die nächste Frage ist, wie mache ich das so, dass der Körper, der rauskommt, nicht irgend so ein riesiger Körper ist, in dem noch viel mehr Kram rumläuft, den ich gar nicht brauche, sondern ich möchte sozusagen einen kleinstmöglichen Körper finden, in dem die ganzen Zahlen drin liegen und mit dem ich dann die Rechenoperationen ausführen kann, die ich vorher nicht ausführen konnte. Das ist quasi die Idee, die hinter Prozentenkörpern steckt. Okay, jetzt wollen wir das formalisieren. Diese Idee, dass man einen Ring zu einem Körper erweitert. Und da kommen Quotientenkörper hinzu. Das ist ein kurzes Kapitel, wir machen nur das. Wir konstruieren Quotientenkörper, reden da ein bisschen drüber, mehr machen wir nicht. Wir müssen nur wissen, worüber wir reden und was wir suchen. Und dann kommt die Konstruktion. Das ist schon der Satz, der jetzt da aufliegt. Das ist ziemlich viel Schreibkram. Ich habe ein paar Sachen auf die Folie gebracht, damit Sie das nicht alles mitschreiben müssen. Steht im Stud-IP, aber die ganzen Beweise, die Rechnungen, die werde ich in der Tafel machen. Plus und Mal heißen. Das schreibe ich nicht extra mit dazu. Genau dann nennen wir K einen Quotientenkörper für R. Die Elementen unter Phi. Das heißt, wir kommen aus dem Bild Phi. Und zwar so, dass man x schreiben kann als a mal b hoch minus 1. Und b ist nicht 0. Also nochmal, wenn man ein Element aus dem Körper hernimmt, dann gibt es Elemente aus dem Bild des Ringes unter Phi, so dass das eine halt a heißt, das andere b, b dann nicht 0 sein und man kann x schreiben als a mal b hoch minus 1. Dieses Invertieren ergibt Sinn, denn r hoch Phi liegt im Körper k und alles, was nicht 0 ist, kann in einem Körper multiplikativ invertiert werden. Das heißt, das geht. Man darf hier nicht an Ringelemente denken, man muss an Körperelemente denken. Okay, einmal drüber nachdenken, wie ist es in Z und Q? Passt das da zusammen? Das ist die Idee, die wir jetzt hier verfolgen wollen. Die machen wir ganz allgemein. Wir werden zeigen, immer dann, wenn man einen Integritätsbereich hat, der nicht nur aus dem Nullelement besteht, der also noch irgendwas anderes da drin hat, dann kann man daraus einen Quotientenkörper basteln. Und diese Quotientenkörper sind sogar, das werden wir später kurz besprechen, bis auf Isomorphie zwischen Körpern eindeutig bestimmt. Hier kommt also der Satz. Satz 5.1. Wenn wir einen Integritätsbereich R haben mit mindestens zwei Elementen, dann besitzt dieser Ring R einen Quotientenkörper. Wir werden zeigen, dass es den gibt, indem wir ihn ganz explizit konstruieren. Wir machen das alles. Wir basteln diesen Körper. Und wie wir das machen, das steht hier jetzt schon am Anfang hingeschrieben. Der ganze Ring ist nicht nur 0. Es gibt noch was anderes außer dem Nullelement da drin. Das heißt, die folgende Menge, die wir basteln wollen, ist auch wirklich sinnvoll. Die Menge heißt A. Und in dieser Menge A bauen wir Pärchen von Ringelementen. Der erste Eintrag des Pärchens darf irgendwas sein und der zweite Eintrag des Pärchens darf alles außer 0 sein. Wenn Sie wollen, können Sie im Kopf immer den Ring Z einfach mitschleppen und können sich jetzt vorstellen, aha, das sind Pärchen von ganzen Zahlen. Vorne steht irgendwas, hinten steht irgendwas, aber nicht 0. Das ist die Menge A. Und dann definieren wir eine Abbildung Sigma. Die geht von R hinein in diese Menge A. Und zwar wollen wir jedes Ringelement abbilden auf das Pärchen, bei dem vorne das Element steht und an zweiter Stelle die 1. Das ist eine injektive Abbildung, denn wenn zwei solche Pärchen als ersten Eintrag das gleiche haben, dann müssen, also wenn zwei solche Pärchen gleich sind, zwei solche Bilder, dann müssen die beiden ersten Einträge übereinstimmen. Das heißt, dann waren die Urbilder gleich. Wenn wir also jetzt die Abbildung auf das Bild innerhalb von A einschränken, dann ist es eine bijektive Abbildung. Das wollen wir im Hinterkopf behalten. Die Idee ist, dass man sozusagen eine Kopie von R in der Menge A sieht. Und die Menge A ist die Grundlage, um unseren Körper zu basteln. Wir definieren jetzt eine Relation. Und wenn wir irgendwelche Relationen definieren, dann erwarten wir immer, dass als nächstes sowas kommt wie ist eine Äquivalenzrelation oder vielleicht auch ist eine Ordnungsrelation. Ja, okay, genau so läuft es, keine Überraschung. Wie sieht die Relation aus? Wir vergleichen zwei solche Pärchen, A, B und C, D, innerhalb von A und sagen, dass die zueinander in Relation stehen sollen, genau dann, wenn diese komische Produktbeziehung gilt. Also erster Eintrag vom ersten mal zweiter vom zweiten soll dasselbe sein wie zweiter vom ersten mal erster vom zweiten. Und Sie können wieder in den ganzen Zahlen darüber nachdenken, wie das dann aussehen würde und was für Pärchen man dann hätte, die zueinander in Relation stehen oder nicht. Machen Sie das erstmal für sich selber und wenn Sie dann merken, oh Gott, ich komme gar nicht klar, quatschen Sie mich an, dann mache ich eine Podcast-Folge dazu. Das macht echt Spaß. Wir zeigen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Und da fange ich jetzt an der Tafel weiterzuschreiben. Glaube ich. Schlange ist eine Äquivalenzrelation. Was haben wir da zu tun? Wir müssen zeigen, dass die Relation reflexiv ist, symmetrisch und transitiv. Reflexiv heißt, jedes Pärchen steht zu sich selbst in Relation. Wir nehmen uns da erstmal ganz viele Bezeichnungen her. Sein A, B, C, D und die da steht, ist dann einfach nur a mal b gleich b mal a. Natürlich ist es erfüllt. Unser Ring ist ja kommutativ.
Ob ich das irgendwie hübsch machen kann. Blau ist gut.
Blau, denn jetzt ersetze ich dieses C mal F, was da steht, durch D mal E. So, und dann steht da B mal D mal E. D steht jetzt auf beiden Seiten und D ist nicht 0, weil der zweite Eintrag in diesem Pärchen nie 0 sein darf. Da kommt also jetzt die Kürzungsregel für Integritätsbereiche zum Tragen. Da ist ein Integritätsbereich nach Voraussetzung. Und dann darf ich hier jetzt das D rauskürzen. Dann steht da A mal F. Damit folgt. Also A mal F gleich B mal E mit der Kürzungsregel, die ich gerne irgendwie zitieren würde. Lemma 2,5. Hier brauchen wir, dass das D nicht 0 ist. Das liegt an der Definition dieser Pärchen. Ja, aber das, was hier steht, ist jetzt genau die Definition von der Schlangenrelation für die Pärchen AB und EF. Damit haben wir eine Äquivalenzrelation. Das war Teil 1. Und ich werde gleich mal ein bisschen wischen. Während Sie sich schon den nächsten Teil angucken können, wenn Sie wollen.
Jetzt, wo wir gezeigt haben, dass wir eine Äquivalenzrelation haben, können wir ja mal die Klassen angucken. Die Klassen kriegen Namen und diese Namen sehen nicht zufällig so aus wie Brüche. Das ist so gewollt, damit Sie jetzt die richtige Assoziation haben.
Für alle Pärchen AB aus A soll jetzt
A-B
die Äquivalenzklasse bezeichnen von dem Pärchen AB bezüglich der Relation Schlange, die wir gerade definiert haben, von der wir gezeigt haben, dass es eine Äquivalenzrelation ist.
So, und dann wollen wir jetzt sozusagen Verknüpfungen basteln auf diesen Klassen. Das heißt, wenn wir zwei solche Klassen haben, A über B und C über D, und ich sage das extra so, ich sage nicht durch, ich sage über, weil das nichts mit Bruchzahlen zu tun hat, wie wir sie kennen, nur die Notation ist suggestiv.
Hier sind die Vorschläge für Verknüpfungen,
da müssen wir dann mal gucken, ob das klappt.
Kringel plus soll so funktionieren, dass man die unteren Teile multipliziert und dann oben so eine Summe ausrechnet. Und Multiplikation, Kringel, soll einfach sozusagen oben und unten getrennt funktionieren.
Wenn Sie jetzt an Bruchzahlen denken, dann erkennen Sie das wieder, was man beim Rechnen mit Brüchen macht. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist ja alles, das ist so gestrickt, deswegen sieht Q so aus, wie Q aussieht. Das heißt natürlich, dass Sie mir die ganzen Rechnungen, die jetzt kommen, einfach glauben. Und das ist nicht gut, denn man muss hier über Wohldefiniertheit sprechen. Da wird gerechnet mit Repräsentanten aus Äquivalenzklassen und es ist überhaupt nicht klar, warum das, was wir da tun, unabhängig von der Wahl der Repräsentanten ist. Das heißt, da ist was zu tun. Dass dann da diese ganzen Rechenregeln gelten, das glauben wir alle, das ist auch okay, das dürfen wir glauben, ich schreibe da nur ganz wenig an. Aber die Wohldefiniertheit ist ein ernsthaftes Thema, über das wir sprechen müssen. Und die schaffen wir auch noch ganz bequem, bevor ich dann gleich die Frage will. Außerdem ist danach dann ein guter Zeitpunkt, wo wir unterbrechen können. Das heißt, wir beweisen jetzt Punkt 2. Kringel plus und Kringel sind tatsächlich wohldefiniert. Und dann können wir am Donnerstag mit den Rechnungen weitermachen, warum da wirklich ein Körper rauskommt. Jetzt wollen wir das umformen.
und wollen irgendwie darauf kommen, dass es dasselbe ist, als wenn man diese anderen Repräsentanten genommen hätte. Wenn ich die Umformung hier mache, wird es sehr schnell unübersichtlich. Und deswegen mache ich jetzt eine Art Nebenrechnung, mit der ich dann da gleich weiterschreibe. Nebenrechnung. Hier benutzen wir die Auswahl und dass das immer die gleichen Klassen sind. Die Nebenrechnung ist A1 mal B1 plus C1 mal D1 multipliziert mit B2 mal D2, also mit dem, was man erwartet, was dann bei dem anderen Ausbruch unten steht. Das ist jetzt der Trick, das muss man sehen an der Stelle, dass man das rechnen muss. Wenn wir das tun, wenn wir das alles ausrechnen, ich schreibe mal einen Ausbruch hin, dann sortieren wir so ein bisschen rum. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie A1, D1, B2, D2 plus, achso, keine Klammern wegen Assoziativgesetz für die Multiplikation. C1 mal B1 mal B2 mal D2. Umsortieren, hingucken, was kann man alles ausklammern. Und jetzt die Gleichung benutzen, die wir daraus bekommen, dass wir da oben immer Repräsentanten für das Gleiche haben. Ich darf A1 mal B2 ersetzen durch A2 mal B1.
Da hilft bestimmt eine Farbe.
Also dieses A1 mal B2 darf ich ersetzen durch B1 mal A2. D1 mal D2 bleibt einfach so. C1 mal, nee. Was möchte ich ersetzen? Mal gucken. B1, B2 soll bleiben. Das heißt, ich möchte C1 mal D2 ersetzen durch C2 mal D1. Das ist das andere, was ich ersetze. Das heißt, hier haben wir jetzt das übrig, was da noch ist. D1, D2. Plus, jetzt kommt das nächste, was ich ersetze. C2 mal D1. Das ist rot. Mal das, was übrig bleibt. D1 mal D2. Und jetzt, was ist jetzt los? Jetzt habe ich hier D1 zweimal stehen, das kann ich ausklammern. Und B1 habe ich hier auch zweimal stehen, das kann ich auch ausklammern. Das ist ja ganz fantastisch. Dann kommt raus A2 mal D2, das bleibt vorne stehen, hier. Und hinten bleibt stehen C2 mal D2. Und das Ausgeklammerte muss ich noch hinschreiben. B1, D1.
So, warum dieses ganze Umgefummler?
Diese Gleichung, die hier steht, diese Gleichung, die hier steht, sagt uns, dass die Pärchen, wo das vorne steht und das hinten und wo das vorne steht und das hinten, dass die zueinander in Relation stehen. Und das heißt jetzt wiederum, dass wir das hier oben einsetzen dürfen und dann steht hier A2, D2 plus C1, B2 über B2 mal D2. Das sind also genau A, hier muss man 2 hin, C2, D2. Das sind genau die anderen Repräsentanten. Das setzen wir hier oben ein. Dieses ganze Zeug.
Ich mach das mal blau.
Diese Nebenrechnung hier geht in dieses Gleichheitszeichen. Das heißt also, dass es wirklich egal ist, welche Repräsentanten ich nehme. Und bei der Multiplikation machen wir das auch nochmal, da ist es aber kürzer. Das wird jetzt dringlich. Ähnlich. Um dann hier das ersetzen zu können, so wie oben, das ist folgende Gleichung. berechnen, wie A2, C2, D1, D1. Da benutze ich wieder die gleichen Schritte wie oben, also ähnliche Umformung, was ich durch das ersetzen darf. Dann steht da A2 mal C2 über D2 mal D2. Und das ist A2 über D2, Kringel, C2 über D2. Das ist eine ganz ähnliche Rechnung. Das heißt also, dass es bei Kringelfluss und Kringel wirklich nicht darauf ankommt, was für Repräsentanten man nimmt. Es sind wirklich Verknüpfungen auf der Menge dieser Klassen für die Relationen, die wir uns angeschaut haben. Damit machen wir dann am Donnerstag weiter. Vielen Dank erstmal bis hierher. Thank you.